So, guten Morgen nochmal. Jetzt geht's los. Doch bevor es losgeht, ich mache mal schon den Vers rein. Ja, genau. Der Vers steht im Hebräerbrief. Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Und bei uns in der Bibliothek, die ja hinter dem Panoramazimmer ist, da gibt's das Buch, der Brief an die Hebräer, erklärt von Dr. Fritz Lautbach. Ich meine, das muss man jetzt nicht abschrecken, dass ein Doktor da schreibt. Ich will nur sagen, der Lukas hat vorhin gesagt, wenn man etwas mehr Fleisch an manche Sache haben will oder seine tägliche Bibellese einfach mal tief weiterkommen will, tiefer runterkommen will, kann ich nur empfehlen, viele Gedanken aus der Predigt, wo ich für die Predigt gebraucht habe, stammen hier raus. Das wird Vers für Vers durchgegangen. Ich kann jeden nur ermutigen, es mal selber durchzulesen, der Hebräer durchzumachen. Und ich würde sogar anbieten, falls jemand von euch Lust hat, muss man heutzutage sagen, oder Bock drauf hat, kann er gerne nach einer Predigt auf mich zukommen, dass wir zusammen quasi den Hebräerbrief dann durchmachen in ein paar Sitzungen und ja, und uns die Sache dann nochmal erarbeiten können. Ich werde dann auch Unterlagen dafür raussuchen und dann, genau, kommt einer auf mich zu dann, hinterher, das Buch stelle ich dann zurück, wenn es mir heute noch reicht. Genau. Wenn nicht, holt es euch gleich hier vorne ab. Es ist ja schon viel angeklungen heute Morgen. Wir haben ja Erntedank. Und bei Ernte, ja, da kommt mir immer so die Jahreszeit in Gedanken. So Frühling, Sommer, Herbst und Winter lernt man schon in der Grundschule. Meine Jungs bringen es manchmal wegen durcheinander, aber die sind auf einem guten Weg. Und bewusst habe ich zum ersten Mal dieses Jahr unseren Kirschbaum im Garten wahrgenommen. Weil ich sah ihn blühen. Ich sah, wie die Blätter gewachsen sind. Ich habe die Früchte reife gesehen, die ich dann nachher ernten konnte. Und jetzt sehe ich, wie langsam wieder die Blätter braun werden und wieder zu Boden runterfallen. Es ist interessant, was einem auf einmal so einfällt, wenn man die Perspektive wechselt. Und bei mir war das so, weil, was sagt man heutzutage, wenn man nicht Corona sagen will, dann sagt man, der aktuellen Situation geschuldet, war ich im Homeoffice, mobiles Arbeiten, Hausarrest, je nachdem, wie man das nennen will. Weil normaler Arbeit, weiß ich, habe ich nicht so den Ausblick ins Grüne, sondern arbeite eher in einer vom Menschen bestimmten Umwelt, wo die Laune, die Meinungen oder die Stimmung eigentlich schneller durchwechseln als die Jahreszeiten, die man so vor Augen hat. Und was mir da so richtig aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar nichts davon beeinflussen kann, was da vor dem Fenster ist. Also die Jahreszeiten, das Blühen des Baumes, das Wachstum, der Blätter, die Größe der Ernte, es läuft einfach ab. Es passiert Tag für Tag, Jahr für Jahr und das ohne mein Zutun. Es ist nicht abhängig von meinem Geldbeutel und Gott sei Dank auch nicht von meinem gärtnerischen Geschick. Es passiert einfach und es funktioniert. Und ich habe das alles so irgendwie Gottes Fürsorge und Gnade einordnen, zuordnen können, dass mir etwas geschenkt wird, was ich gar nicht verdient hat. Und aus diesem Grund gibt es solche feste Feiertage im Jahr. Wir haben ja nicht nur Erntedank, es gibt ja noch viele andere. Sie stehen wie ein Denkmal in der Zeit. Und solches Denkmal ist auch der Spruch, den ihr hinter mir seht, Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Mein erster Eindruck war, wo ich es gelesen habe, das könnte so ein Spruch für Wahlkampagne sein, nach dem Motto, wählt mich, dann wisst ihr, was ihr bekommt. Aber um so Werbung machen zu können, muss man natürlich die Person gut kennen und ihr vertrauen. Sonst funktioniert der Spruch nicht. Und damit sind wir schon beim Nerv angekommen, beim Vertrauen. Und das nicht blindes Vertrauen, sondern Vertrauen aus Erfahrung. Aus dem, was man schon erlebt hat. Aus dem, was man auch von anderen erfahren hat. Oder vielleicht auch von dem, was man gelesen hat oder gehört hat. Ich habe schon mal in der Predigt erwähnt, dass ich so die deutsche Sprache lieb und wie man mit ihr spielen kann. Und für mich war das Wort Denkmal eigentlich so der Eindruck, es könnte auch ein Verb sein. So nach dem Motto, überleg mal, was wirklich passiert ist, überleg mal, was heute ist und leite darauf ab, was das für dich in der Zukunft bedeutet. Mit diesem Denkmalansatz, wo ich gerade erläutert, im Hinterkopf, hat vielleicht auch der Verfasser des Hebräerbriefs die Feder oder das damalige Schreibgerät geschnappt und den Brief geschrieben, in dem der Bibelvers steht. Er sieht die Gefahr, dass die Christen, an die er schreibt, ihre Glaubenszuversicht einfach wegwerfen können. Er sieht vor sich das Bild einer zutiefst verunsicherten Gemeinde, die kurz davor ist, ihre Freiheit, die sie in Jesus hatte, einfach aufzugeben und sich wieder neu dem Judentum zuzuwenden. In meiner Luther-Übersetzung fangen die einzelnen Verse, mit denen der Verfasser vom Hebräerbrief was verdeutlichen will, mit "lasst uns" an, also "lasst uns". Und ich habe es nicht in andere Übersetzungen nachgeschaut, wie da die einzelnen Verse anfangen. Ich habe auf jeden Fall mal euch die Verse mitgebracht und die Kapitel, also die Verbe aus der Verse und die Kapitel. Das heißt, falls gewollt oder möglich, könnt ihr dann selber nachschlagen, was bei euch da am Anfang steht. Aber ein Aspekt will ich vorher noch beleuchten, bevor wir mit dem "lasst uns" anfangen. Und zwar, das ist ja so eine gemeinschaftliche Bewegung, das "lasst uns". Und das zeigt, dass er die gesamte Gemeinde meint. Das heißt, er schreibt nicht nur an die Älteste oder an die Leitung von der Gemeinde, sondern an alle Glieder, die diese Gemeinde zählt. Also wirklich alle und jeden. Dann fangen wir mal an mit dem ersten "lasst uns". Ich guck mal, ob ich hier... Ah, sehr schön. "Lasst uns darauf achten". So, ich weiß, wo ist denn die Uhr? Ah, da ist sie. Darauf achte muss ich, weil ich die Kinder nachher abholen muss, um Viertel nach. Das heißt, aber das ist nicht mit gemeint. Darauf achte, in dem Sinn heißt, hier wird von einer Verheißung gesprochen. Bei mir heißt es die Ruhe. Also, darauf achte, an der Ewigkeit oder die Chance, an der ewigen Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Gottes Verheißung ist wie ein Scheck oder so eine Gutscheinkarte, die man so bei der Tankstelle kaufen kann, wo man dann Amazon oder was da alles gibt und jemand zum Geburtstag schenken kann. Aber diese Gutscheinkarte, diesen Scheck kann ich eigentlich nur mit Glaube einlösen. Es geht nicht nur darum, dass wir Gottes Wort hören, sondern dass man es auch im Glauben aufnimmt. Das heißt, dass es sozusagen Bestandteil unseres Seins wird. Dass sich dann Gottes Wort bei uns mit dem Glaube verbindet, dass es bei uns Glaube weckt und dass wir dann unbeirrbar an sein Wort festhalten. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass Gottes Wort in seine Gemeinde Wirklichkeit wird. Ist diese Voraussetzung dann erfüllt, bleibt dann keiner zurück, weil sich die rettende Kraft im Leben eines jeden Einzelnen dann entfalten kann. Das zweite "lasst uns" ist "lasst uns bemüht sein". Also man kennt ja das klassische Bemühtsein, da hat sich angestrengt, so aus dem Arbeitszeugnis oder so, oder aus dem Schulzeugnis in der ersten zwei Klassen. Also er hat's halt versucht, er hat sich bemüht. Aber so ist es hier nicht gemeint, sondern er hat sich bemüht, heißt, er hat sich wirklich angestrengt, da zu sein. Also man würde es heute anders formulieren, er hat sich bemüht, ja genau. Aber hier geht es um mehr. Wenn ein Autofahrer nicht auf die Straße schaut oder sich auf die Straße konzentriert, sondern wie wild in die Gegend rumschaut, dann läuft er Gefahr, von der Straße einfach runterzufahren oder von der Straße abgekommen. Und hier geht es darum, dass wir uns mit voller Konzentration auf das eine Ziel konzentrieren, um bildlich gesprochen weiter auf der Straße zu bleiben. Darum, dass man alle Kräfte aufwende, um das eine Ziel zu erreichen. Das nächste "lasst uns" steht dann, hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Ist mal ein bisschen, so nehmen wir das Deutsch, was wir heute haben. Aber Luther Bibel danken, ja. Hätte vielleicht eine andere Übersetzung nehmen sollen, aber hat gut gepasst. Weil Jesus Christus uns den Weg frei gemacht hat, uns den Weg gebahnt hat zu Gott, können wir jetzt auch gehen. Und das auch aktiv. Für ihn ist Gottes Thron für uns zum Gnadethron geworden. Ja, wenn ich auf der Straße rumfahre und Polizei sehe, dann ist das Erste, was ich gucke auf den Tacho, wie schnell ich fahre. Ich weiß nicht, warum, das hat man so im Kopf, gell? Dann denkt man, ich werde nicht angehalten, aber das ist so, wie wenn man frisch der TÜV hat, ich aus der Werkstatt komme, ich sehe dann Polizei und denke mir, ist ja alles erledigt, ist alles getan und jetzt kann ich quasi, jetzt habe ich keinen Grund mehr oder irgendwie Angst zu haben oder vorwärts zu gehen. Der Weg zum Herzen Gottes steht nun alle Gotteskinder offen. Nicht durch fromme Leistungen, sondern durch die Mittlerworte, die Jesus, der jetzt beim Vater ist, einfach sagt und uns die Schleusen zum Segen Gottes einfach öffnet. So können wir eigentlich Gottes Segen und Barmherzigkeit erlangen und seine Hilfe zur rechten Zeit erfahren. Noch so ein Lasst uns zum Vollkommenen wenden. Das ist auch so wing gestelzt. Aber was ist damit gemeint? In unserem Glaubensleben geht es nicht immer darum, dass wir immer und immer wieder von vorne anfangen und unser ganzes Leben mit dem ABC verbringen. Das wäre wie wenn ich jetzt noch in der 10. Klasse bin und in der ersten Deutschstunde wenn die Schule wieder anfängt, ich wieder anfange, das ABC in mein Deutschheft reinzuschreiben oder vielleicht noch zu lernen, wie ich das ABC richtig ausdrücken kann. Das wird vielleicht noch meine norddeutsche Gewandtschaft jetzt gerade gut gefallen, dass ich mich richtig gewählt ausdrücken kann. Oder das ist gut, ja, das Süddeutsche halt nicht so viel ist. Aber um was geht es? Wenn man immer am Alten stehen bleibe, auch in denen Sachen, Das heißt auch, dass wir unserem Glaubensweg auf der Stelle stehen würden, wenn wir uns immer mit dem ABC wieder neu beschäftigen, wenn wir uns nicht dem Vollkommenen zuwenden. Es geht darum, im Glaube zu wachsen. Und das Vollkommen, die Vollkommenheit oder das Vollkommene, von dem hier gesprochen wird, ist hier der Zustand eines geistlich reifen Christen. Das Wort eigentlich immer tiefer erfasst. Und so lernt eigentlich immer mehr in der Gemeinschaft, in der engen Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Als nächstes, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Hier steht, da springe ich jetzt kurz zurück zu einer anderen Stelle im Alten Testament, aber ich lese euch vor. In Hesekiel 36, 26 bis 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was der Prophet Hesekiel hier weissagt, erfüllt sich im Leben von jedem Menschen, der in der Bekehrung und in der Wiedergeburt die Vergebung seiner Sünde und die erneuerbare Kraft des Heiligen Geistes erfahren hat. Und was im Alten Testament nur äußerlich geschah, durch das Blut besprengt werde und die ganze Opferrituale, das vollzieht sich im Zentrum der menschlichen Existenz am Herz. Gott selbst wirkt durch den Heiligen Geist in uns dieses wahrhaftige Herz, dass uns zur Nachfolge, dass wir Ja sagen können zu der Nachfolge an Jesus. Aber dieses Gottesgeschenk fordert natürlich dann auch für uns, dass wir wirklich zu ihm hinzutreten, dass wir wirklich zu ihm kommen und uns mit ihm beschäftigen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Nichts darf uns eigentlich von dem mutigen Zeugnis abhalten, dass wir sagen können, dass unsere einzige Hoffnung in Jesus Christus liegt. Anfechtungen, andere Meinungen oder was man so als Anfechtungen heutzutage versteht, werden uns immer wieder überfallen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Hoffnung nicht aus den Augen verlieren, weil sie eine der stärksten Antriebskräfte in unserem Glaubensleben ist und auch zur Überwindung der einzelnen Anfechtungen nötig ist. Das nächste, lasst uns aufeinander Acht haben. Also es ist nicht so Stasi-mäßig gemeint, dass ich ein anderes sei tun und lasse Protokollier aufschreibe und mich dadurch versuche, den anderen fertig zu machen, mich ihm gegenüber durchzusetzen oder mich über ihn zu stellen, mich gegen ihn behaupten zu können. Weil in der Gemeinde Jesu stellt quasi der Heilige Geist das verlorene Urbild des Menschen wieder her, die Gottesebenbildlichkeit. Und jetzt ist es eigentlich auch möglich, in Liebe nach den anderen zu schauen und ihm zu helfen. Lasst uns ablegen, was uns beschwert. Lasst uns laufen mit Geduld. Alles, was uns in der Nachfolge hindern könnte und auch alles Gute und Schöne, was unsere geistige, seelische und körperliche Kräfte in Anspruch nimmt oder binden will, aber uns von Jesus wegbringt oder von Jesus ablenkt, soll eigentlich vermieden werden. Ich habe ein Zitat gelesen, bei dem Zitat bin ich selber nicht ganz durch, ich sage es im Vorfeld, nicht, dass ihr denkt, das wäre von mir. Ich sage es einfach mal, was unser Glaubensleben nicht fördert, gehört nicht in unser Leben hinein. Ich sage es nochmal, was unser Glaubensleben nicht fördert, gehört nicht in unser Leben hinein. Das heißt, ja, ich habe da noch ein paar Sachen, wo ich dann schauen muss, passt es oder passt es nicht, aber man weiß es immer selber, wie gut es einem tut und aus welcher Reaktion man manche Sachen macht. Ja, das ist das, was hier mit lasst uns ablegen, was uns beschwert. Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen. Wie können wir Gott dankbar sein? Ich meine, der Tag, der heute gemeindeweit und sogar weltweit, aber an andere Tage des Thanksgiving, das ist ja alles viel später oder in den verschiedenen Ländern wird das alles unterschiedlich gefeiert, der hat viel mit Dankbarkeit zu tun. Bin ich Jesus dankbar für die Begleitung, für die Fürsorge, für das Geschenk, alles zu haben, was ich im Leben brauche? Persönlich bin ich in der Sache, was ihr am Eingang mitgekriegt habt, schon ein bisschen abgestumpft, weil ich in so einer Wohlstandsgesellschaft lebe, in der alles, was ich brauche und alles, was ich habe, mir eigentlich selber leisten kann. Und dadurch versucht bin zu denken, ey, das habe ich alles aus eigener Kraft erreicht. Und dadurch, dass ich das denke, verliere ich den Bezug und die Verbindung zu dem, welche ich alles zu verdanken habe. Mir hat es in dem Fall weitergeholfen, dass ich in mein Gebet einen Block eingebaut habe, in dem ich für alles danke, was mir an dem Tag begegnet ist. Manchmal sprudelt es aus einem so heraus und manchmal brauche ich echt lang, um dann nachzudenken, was da los ist. Aber schlussendlich hilft es mir, an dem Thema dran zu bleiben, dankbar zu sein und da die Perspektive auch zu wechseln. Kommen wir zum Vorletzten. Also eine Vorletzte von der Predigt ist eine Vorletzte von denen. Lasst uns. Sonst wäre das mit der Zeit ja überhaupt kein Problem heute. Zu ihm hinausgehen. Es, aus dem Hintergrund her, Jesus starb vor der Tore von Jerusalem und er starb da den Tod eines Verbrechers. Dadurch kann man sagen, er war ausgeschlossen aus der Heilsgemeinschaft Israels. Er ging freiwillig diesen Weg, der mit Ausgrenzung, Schande, Spott verbunden war. Christsein bedeutet den inneren Bruch mit der Welt, die nicht an Jesus und den Tod an seinem Kreuz glaubt und sich auch nicht im Leben und Handeln von ihm bestimmen lässt. Und das allein ist schon eine Tatsache, die viel Spott, viel Leid und viel Anfechtung mit sich bringen kann. Und leider gibt es hier kein Miteinander der verschiedenen Lebensmodelle, sondern nur ein Nebeneinander und manchmal auch ein Gegeneinander. Der Weg der Nachfolge wird immer ein verachteter Weg bleiben, der aber zu einem Ziel führt. Und ich will hier nicht sagen, dass wir uns irgendwie zurückziehen sollen oder dass wir so einen exklusiven Status annehmen sollen. Ich will eigentlich nur den Blick dafür schärfen, dass unser Weg niemals in den Mittelpunkt einer Gesellschaft führt, die das Christentum feiern wird, sondern dass wir immer am Rand stehen, als die, die so komisch sind, als die, die irgendwie veraltete oder fundamentale Einstellungen haben. Und das in Bezug auf fast alle Lebensbereiche. Ich finde es aber gut, dass man ein Fundament hat, auf dem man stehen kann und es einträgt. Und unter beide hat es keinen Platz mehr. Genau, also ist es auch das Letzte. Lasst uns das Lobopfer darbringen. Kurz als Hintergrund, das Dank- und Lobopfer, das im Alten Testament eingesetzt worden ist, wird im Neuen Testament nicht aufgehoben. Es wandelt sich nur. Im Alten Testament war das Lobopfer eine Antwort der Menschen auf die besondere Güte Gottes. Im Neuen Testament ist es ein Opfer, das aus innerstem Antrieb, aus dem Herzen kommen soll. Der neue Opferdienst zeigt sich durch Gebet, durch Zeugnisgebe, einfach durch praktische Nächstenliebe und auch durch Gehorsam. Und wenn man sich die Verse so anschaut, dann könnte man zu jedem von den Verse, wenn man die komplette Verse liest, eigentlich locker eine Predigt halten. Aber ich habe diese Themen heute Morgen nur ansatzweise fühlen wollen und auch noch fühlen können. Ich habe sie dennoch alle genannt, weil ich damit sagen will, dass man als Christ solche Denkmäler, solche Standpunkte oder Fundamente, wie wir sie gerade betrachtet haben, braucht. Man braucht einen festen Untergrund, auf dem man aufbauen kann. Und für mich wird diese große Klammer, die ich mit den Verse geöffnet habe, mit dem Vers Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit geschlossen. Jesus wird beschrieben wie eine feste Größe, der eine Fels, der Anker in der Zeit. Wir haben es gerade eben schon gesungen, das Lied von Albert Frey. Ich lese nochmal den Refrain. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. So könnte man den Vers auch zusammenfassen. Dieses Ziel in Ewigkeit. Wer ist dieser Jesus Christus für dich? Wie hat er dein Gestern geprägt? Wie sehr vertraust du ihm dein Heute an? Kann man ihm vertrauen? Ich denke ja, weil wenn wir sehen, wie er einst die Sünde annahm und wirklich die größte Missetat vergab, dann wissen wir, dass er dasselbe noch jetzt mit uns tut. Wenn er zu einer berüchtigten Sünderin sagt, die zu seinen Füßen weint, die sind deine Sünde vergebe, geh hin mit Frieden. Wenn er Saulus, der ein Lästerer war, der ein Verfolger war, der ein Schmäher war von der Gemeinde, der dann ein begnadeter Apostel wird. Wenn David, der wirklich mit so viel gesegnet ist, der Genuss der allerhöchsten Gnade gekommen ist, aber trotzdem noch in die blutigste Missetat verfiel, aber er auf neueste wieder die Versicherung der Gnade und Vergebung erhält, dann wissen wir, dass diese Gnade unseres Herrn Christus kein Ende hat, dass er noch all denen, die ihn suchen, vergeben will. Wenn wir sehen, wie er trotz der Schwachheit seiner Jünger nie ermüdete, sie zwar tadelte und zurechtwies, sie aber nie verwarf, dann wissen wir, dass er auch unser, also dass er Achim oder dass er jeden anderen von euch nie müde werden wird. Und das ist genau. Wenn wir sehen, wie bereitwillig er war, Gebete zu erhören, und auch wenn der Gebet so kurz war, dass es nur in dem Berühren seiner Kleidung bestand, dann wissen wir, dass er es heute noch ebenso tut. Weil Jesus Christus ist heute noch der gleiche. Und das ist ein unbeschreiblich großer Trost. Damals hätten wir gesagt, das ist so eine feste Burg. Genau, so. Da kann man drauf stehen, die schwankt nicht so leicht. Und wenn die Zeiten wechseln, stürmischer werden, finsterer werden, da kann man als Christ sich dennoch darauf verlassen. Man kann mit Freude singen und Gott danken und ihn loben. Wir sind mit Jesus Christus unterwegs. Aus dem, was wir aus dem Gestern lesen und erfahren haben, können wir in heute leben. Aber leider kommt es oft vor, dass fundamentale Fragen, die in unserer Seele liegen, oft mit Vergnügung, mit Zerstreuung, mit Ablenkung, mit Musik oder Internet einfach überspielt werden. Weil solange man die Möglichkeit hat, für diese Frage alle zu flüchten, werden die Möglichkeiten auch genutzt. Und irgendwann fängt jeder Mensch eigentlich darüber an nachzudenken, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und diese eigentlich schon abgedroschene Frage, wie jeder denkt, sind eigentlich nur deswegen abgedroschen, weil sie eigentlich jeden beschäftigen. Nur wollen sie sich das weniger eingestehen. Viele denken, sie sind auf der Welt, um ihr Leben voll auszukosten. Und es ist schon richtig, dass wir unser Leben nützen sollen. Aber die Frage stellt sich, wofür wir es nutzen. Nutzen wir es, um uns von Vergnügung zu Vergnügen zu stürzen? Oder um etwas von dauerhafter, von ewigem Wert zu schaffen? Haben wir dafür vorgesorgt, dass wir mal in Ewigkeit leben werden? In Prediger 3, Vers 11 heißt es, alles hat er schon schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Und hier können wir ganz klar lesen, jeder Mensch hat eigentlich irgendwie eine leise Ahnung, dass es mit diesem Leben nicht getan ist. Aber es heißt auch im selben Satz, dass wir Menschen das einfach gar nicht begreifen können. In der Mathematik können wir zwar mit der Unendlichkeit rechnen, aber verstehen können wir es trotzdem nicht. Genauso ist die Ewigkeit einfach eine Dimension, die wir in unserem menschlichen dreidimensionalen Denken nicht verstehen können. Und doch wissen wir, dass die Ewigkeit existiert. Und wir haben nur dieses eine Leben, in der wir die Weichen dafür stellen können, ob wir die Ewigkeit in der Himmel oder in der Hölle verbringen. In der Bibel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und an dieser Stelle wird auch ganz klar die Möglichkeit einer Reinkarnation ausgeschlossen. Wir haben nicht mehrere Leben, nicht mehrere Chancen, um Stück zu verbessern. Wir haben nur dieses eine Leben und danach steht jeder Mensch vor dem Schöpfer. Die Bibel gibt aber auch eine Anleitung, wie wir durch das Gericht hindurch zum ewigen Leben gehen können oder kommen können. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wobei hier mit Gericht der verdammte Urteilsspruch Gottes gemeint ist, der uns dann für alle Ewigkeit in die Hölle befördert. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als den in der Bibel beschriebene. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und nur dadurch können wir auch im Gericht bestehen. Deshalb heißt es auch, wir denken aber überall das jetzt beschrieben, also den einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus, steht in 1. Korinther 3, Vers 11. Ja, wir haben eigentlich gar keinen Blick mehr für die ganze Sache, weil wir so im Überfluss und so im Überfluss leben, aber keinen wirklichen Mangel spüren. Aber dort, wo Verfolgung und Not herrscht, fechten Menschen einen täglichen Kampf mit und ums Leben aus. Sie sehen sich direkt mit der fundamentalen Frage ihres Lebens konfrontiert. Und wer sich in Gebiete, wo Christen verfolgt werden, zu seinem Glauben an Jesus bekennt, der tut es aus wahrer Liebe zu Gott. Und diese Liebe wird auch für andere Menschen erkennbar. Sie sehen, dass diese Menschen etwas in ihrem Leben haben, das eigentlich stärker ist als der Tod. Und weil Jesus den Tod überwunden hat und uns von den Toten auferstanden ist, kann er auch uns dieses ewige Leben schenken. In der Predigt, die ich auch in der Vorbereitung gesehen habe zu dem Thema, da hat ein Prediger davon gesprochen, dass er in einem Flugzeug saß mit seinem Sohn zusammen und die so einen Rundflug gemacht habe, also so mit so einer kleinen Maschine, so einmotoriger so. Und der Pilot hat sich zur Aufgabe gemacht, seine Passagiere zu erschrecken. Und mittendrin im Flug lässt er einfach mal das Flugzeug schnell nach unten fliegen. Also er drückt die Maschine nach unten. Und in diesem Moment, beschreibt der Prediger, hält er sich wie verkrampft am Armaturenbrett fest. Also das würde ich auch machen, wenn er mich in der Achterbahn sieht, da würde er da lachen. Die Situation war für ihn deswegen so irrational oder komisch, weil er sich später bewusst wurde, ist, dass er sich an was festgehalten hat, das mit ihm eigentlich abstürzen wird. Denn alles in der kleinen Maschine war im Begriff abzustürzen. Und wenn wir diesen Gedanken auf unser Leben übertragen, da sehen wir uns in hier und heute an unseren Fähigkeiten, unserem Intellekt, unserem Reichtum festhalten. Aber das alles bringt ja nichts, weil es den Absturz nicht auffällt. Weil sich alles in der Maschine, in dieser Wirklichkeit befindet, die es einmal nicht mehr geben wird. Es scheint, als hätten wir den Blick für die Ewigkeit verloren. Was wäre aber, wenn dieses kurze Leben nicht alles wäre? Wenn in uns und unter uns wieder die Hoffnung groß würde, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dann bekäme unser Leben wieder Weite und Raum zum Atmen. Dann müssten wir das Leben nicht länger verschlingen und grenzenlosen Raubbau betreiben. Wir könnten uns wieder leichter zu unserer Grenze zu stehen und auch Grenze zu respektieren. Und zu dieser Hoffnung in Ewigkeit will uns Christus zurückführen. Und es mag ein bisschen komisch klingen, wie formelhaft, und dasselbe auch in Ewigkeit. Aber darin steckt eine verlorene Dimension in unserem Leben, die ganz entscheidend ist. Was kommt, weiß niemand. Aber wer kommt, das ist gewiss. Da gibt es kein blindes Schicksal. Es kommt, der gestern war und der heute ist, Jesus Christus. Amen. Ich würde noch beten. Wenn es möglich ist, bitte aufzustehen. Könnt auch gerne morgen bleiben. Danke, Jesus, dass du uns das alles schenkst. Danke, dass du da bist, dass wir dir vertrauen können als den festen Felsen, als den Anker, als das, was in unser Leben hineinspricht. Ich bitte dich einfach, dass du in uns alles wirkst, das wir brauchen zum Heil. Ich bitte dich, dass du uns ansprichst, dass du uns zeigst, was der richtige Weg ist, dass du uns als Gemeinde führst, als Einzelner führst, zu dir hin. Amen.